Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag und einen guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, diesmal ist der Bornheimer Ortsvorsteher Dominik Pinsdorf bei uns zu Gast, der auch über seine vielen weiteren Ehrenämter erzählt. Aber dazu gleich mehr Infos. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Dietmar Ballner. Tja, eben hatte ich es ja schon kurz erwähnt. Heute ist Dominik Pinsdorf, Ortsvorsteher von Bornheim Ort, bei uns zu Gast. Neben dem Ehrenamt als Ortsvorsteher hat er noch vier weitere Ehrenämter inne, darunter als bekannteste Aktivität die Veranstaltungsreihe Bornheimer Ortsgespräch – Miteinander im Dialog. In dieser Reihe stellt er seit einigen Jahren bekannte Politiker oder auch Medienschaffende vor. Aber auch andere Punkte werden ein Thema sein. Und nun Otto Ganser im Gespräch mit Dominik Pinsdorf.
Ja, einen schönen guten Abend, Dominik.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Otto.
Ich freue mich, dass du mal wieder im Studio bist. Wir sprechen heute über deine unzähligen Ehrenämter hier in Bornheim und darüber hinaus. Und fange ich einfach mal an. Ortsvorsteher, das ist ja auch eine Aufgabe, die du schon seit vielen Jahren hast. Und ist ja auch ein Ehrenamt. Manche Leute denken, das ist ein Hauptjob, ist aber nicht so, auch ein Ehrenamt. Und mit allem hast du, glaube ich, vier oder sogar fünf Ehrenämter. Ich glaube, so ungefähr ist es.
Ne? Ich muss selber gerade mal zählen, aber genau, Ortsvorsteher ist tatsächlich das Hauptehrenamt. Ne? Ja. Jetzt seit 5,5 Jahren, jetzt wieder neu gewählt in der letzten Kommunalwahl.
Ja, ja.
Und ich habe noch zwei weitere Ämter als ehrenamtlicher Richter, einmal am Amtsgericht Bonn und einmal beim Verwaltungsgericht Köln. Und dann bin ich noch ehrenamtlicher Prüfer bei der IHK zu Köln als Ausbilder bzw. als Prüfer für den Ausbildungsberuf Eisenbahn im Betriebsdienst. Und dann das Bornheimer Ortsgespräch.
Ja, dann hast du auch noch einen Beruf.
Hab ich einen Beruf?
Als Eisenbahner, aber so mit der Lok fährst du nicht mehr so viel. Oder wie ist das? Du hast eine andere Aufgabe.
Genau, ich bin im Sicherheitsbereich tätig derzeit bei einem privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen. Habe die Lizenz noch, dürfte also noch fahren. Aber leider ist die Zeit dafür auch sehr, sehr knapp, weil der Schreibtisch ist voller Arbeit. Und aber 100 Stunden im Jahr. Die versuche ich noch zu fahren.
Ah ja, da ist die nächste Frage, die nahe liegt. Hast du auch eine Modelleisenbahn?
Eine gute Frage. Ich habe Modelle zu Hause stehen tatsächlich von Straßenbahnmodellen, die ich seit meiner Kindheit habe, die meine Großmutter organisiert hatte oder meine Mutter. Die haben natürlich damals das Interesse gefördert. Und da habe ich natürlich noch aus der Vitrine stehen. Eine eigene Anlage habe ich leider nicht. Auch wenn ich einmal oder zweimal im Jahr Schirmherr bin der Modellbahnbörse.
Genau.
Von den Eisenbahnern in Bornheim in Sechtem, genau. Mit der Modellbahnbörse habe ich keine Anlagen leider. Vielleicht kommt dieses Ehrenamt in dieser Richtung, vielleicht, wenn ich dann irgendwann mal in Rente bin, vielleicht.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Ja, aber dein wichtigstes Ehrenamt, sagtest du ja gerade, ist der Ortsvorsteher. Da hast du ja bestimmte Funktionen. Ganz kurz vielleicht, was ist so das Wichtigste oder was Herausragendste in dieser Tätigkeit?
Der Bürgermeister hat letztes Mal das ganz schön gut auf den Punkt gebracht. Die Ortsvorsteher sind so der verlängerte Arm des Bürgermeisters. Das habe ich so noch nie aus der Perspektive gesehen, aber wird was dran sein. Der Ortsvorsteher ist das Bindeglied zwischen der Ortschaft, der Verwaltung, also der Stadtverwaltung und dem Stadtrat und versucht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und diese entsprechend zu kommunizieren, an die richtigen Stellen weiterzugeben und achtet natürlich auch darauf, was in seiner Ortschaft passiert. Es hat natürlich einige repräsentative Termine, aber eben auch Dinge eben zu verbessern vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Diese Aufgabe, die erfordert ja auch eigentlich viel Zeit. Da gibt es ja öfters mal Termine, die du hast, auch so schöne, angenehme Termine, Jubiläen oder ganz besondere Geburtstage. Du bist ja Ortsvorsteher von Bornheim-Ort, da müssen wir dazu sagen.
Auf jeden Fall Bornheim-Ort und ich sage immer ganz wichtig, auch von Botsdorf. Ne? Weil Botsdorf ist ja natürlich, darf man nie vergessen, gehört zwar zur Ortschaft Bornheim, aber ich finde, Botsdorf sollte immer erwähnt werden, weil Botsdorf eben oberhalb von Bornheim ist und da auch viele Menschen leben, die sehr engagiert sind. Genau, das ist die Aufgabe. Es liegt immer daran, was man so als Ortsvorsteher natürlich selber auch Dinge auch sieht, wo man vielleicht auch Schwerpunkte hat. Ich habe natürlich den größten Ort mit 8000 Einwohnern. Da haben andere Gemeinden in Rheinland-Pfalz schon einen Ortsbürgermeister. Hier gibt es eben dieses Ortsvorsteherrecht. Und ich glaube eben, aufgrund der Größe sind die Herausforderungen eben verschieden, auch in den Ortsteilen tatsächlich. Und vor allen Dingen auch das Themenspektrum. Man kann es auch nicht so richtig planen. Es gibt manchmal Problematiken, die einfach mal so auftauchen, wo man schnell eine Lösung finden muss mit der Verwaltung, in der Kommunikation, mit den Bürgern vor Ort. Und vor allen Dingen, das ist mein Ziel, auch ansprechbar zu sein für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie wirklich sich auf einen verlassen können, wenn sie mit ihren Anliegen zu mir kommen.
Ja, ich hatte es eben kurz angesprochen, die Jubiläen, die besonderen Geburtstage, da bist du in der Regel ja auch als Ansprechpartner in Bornheim-Ort ja dann zuständig und besuchst die Menschen. Wie ist das denn?
Also ich finde immer so Goldhochzeiten oder Gnadenhochzeiten habe ich auch schon gehabt, sehr interessant, weil dort ich immer die Frage stelle, welches Geheimrezept haben Sie denn, dass Sie so lange miteinander zusammenleben und sich lieben und schätzen. Und das ist immer verwundert, warum ich diese Frage als junger Mensch stelle. Ich meine, ich bin jetzt 32 Jahre alt und stelle mir diese Frage, wie diese Menschen das so hinbekommen haben, mit Respekt und in schwierigen Zeiten so lange miteinander eine Bindung einzugehen. Und da kriege ich immer verschiedenste Antworten und diese Antworten sind immer sehr emotional, wenn ich sehe, dass dann sich die beiden auch dabei anschauen. Und dann ist das schon immer ein Moment, der auch sehr, sehr lange bei mir auch bleibt und ich nehme da immer was Positives mit. Dann Geburtstage, die, weiß ich nicht, man kann das gar nicht so pauschalisieren, aber der 100. Geburtstag ist immer was Besonderes bei Menschen. Ne? Also ich habe eine Bürgerin in Bornheim, die ist jetzt 104, es wird 105 dieses Jahr. Das sind schon besondere Ereignisse und wenn man das dann fortlaufend mitbekommt, ich bin ja jetzt wie gesagt 5,5 Jahre im Amt, dann ist das schön, das zu begleiten irgendwie auch. Und die Menschen haben alle was zu erzählen. Und als junger Mensch sauge ich das immer auf, diese ganzen Begegnungen, die diese Menschen hatten, die Geschichten, Menschen, die die ganzen Jahre hier gelebt haben, also auch Bornheim aus einer anderen Perspektive noch kennen, landwirtschaftlich geprägt. Das ist schon interessant. Und vor allen Dingen kann man was lernen fürs Leben.
Mhm. Ja, genau, da möchte ich anknüpfen. Du triffst ja dann auf viele unterschiedliche Menschen und so ganz alte Menschen. Ja, das ist doch dann was ganz Besonderes. Du hast es ja gerade erzählt, die Lebenswege von denen. Gibt es da etwas, wo du sagst, das hat mich besonders bewegt oder ist das immer sehr ähnlich?
Was ich immer bewundernswert finde, ist, dass Menschen, vor allen Dingen Menschen, die jetzt 80, 90, 100 alt werden, die haben ja alle den Zweiten Weltkrieg miterlebt, auch hautnah und bewusst. Und es gab immer Zeiten, wo es den Menschen nicht so rosig ging, aber sie haben nie aufgegeben und haben immer versucht, irgendwie trotz alledem das Positive zu sehen. Und das verkörpern sie bis heute in den Gesprächen. Manche mahnen auch und sagen, wir dürfen den Fehler nicht nochmal begehen. Weltpolitisch gesehen, was jetzt so alles auf der Welt passiert. Manche haben auch Sorgen und Ängste, die sie beschreiben, dass sich Geschichte wiederholen könnte. Ich sage immer, diese Geschichten muss man weitertragen und an die jungen Generationen weitertragen und sagen, es ist wichtig, dass man im Austausch bleibt. Und ich glaube, das muss auch ein Ortsvorsteher können, entsprechend das zu analysieren, entsprechend zu verkörpern und als Multiplikator aufzutreten und zu sagen, auch die älteren Menschen müssen wahrgenommen werden mit ihren Sorgen, mit ihren Wünschen und vor allen Dingen aber auch, da müssen wir was davon lernen auch.
Gut, wir werden uns dann gleich weiter miteinander austauschen über weitere Themen, über deine weiteren Ehrenämter und was du gerade so erzählt hast. Ja, da habe ich gerade im Hinterkopf gedacht, ich werde dieses Jahr auch 80, aber Ich wohne hier in Bornheim-Merzen, also mich wirst du da nicht beglücken können hier.
Ich werde privat vorbeikommen, lieber Otto.
Ja, gut, wir spielen erstmal ein bisschen Musik und dann sind wir gleich wieder da. Ja, Dominik, du bist ja nicht nur Ortsvorsteher, du bist ja vieles, du machst ja vieles. Als Ehrenamtler bist du ja auch als Richter tätig am Amtsgericht Bonn und dann noch am Verwaltungsgericht Köln. Ja, das ist ja auch etwas ganz Besonderes, aber etwas ganz anders als wie als Ortsvorsteher diese Aufgabe zu erfüllen. Das ist doch, da geht es doch auch ins Juristische, aber auch in menschliche Abgründe manchmal oder wie auch immer, schwierige Situationen, die mit zu beurteilen sind als Schöffe.
Als Schöffe, genau, als ehrenamtlicher Richter. Ja, also natürlich ist es so, dass man beim Amtsgericht Bonn in der Strafkammer, in der ich bin, jetzt bin ich in der Erwachsenenstrafkammer, viele Jahre davor war ich in der Jugendstrafkammer, auch aus der Historie her, dass ich Vorsitzender des Stadtjugendrings war. Und in der Jugendstrafkammer muss man immer etwas mitbringen im Bereich Jugendarbeit, also Erfahrung. Da war es immer so, dass man da eher erzogen hat, als dann zu strafen. Strafen natürlich auch, wenn aber eben der erste Ansatz war eben Erziehen von den Menschen, die dort angeklagt sind und entsprechend dann auch, wenn die Schuld nachgewiesen worden ist, dass man entsprechende erzieherische Maßnahmen mit auf den Weg gibt. Jetzt ist es so, bin ich als ehrenamtlicher Richter, umgangssprachlich auch Schöffe am Amtsgericht Bonn bei der Erwachsenenstrafkammer. Da ist es so, dass das was anderes ist und du hast es gut beschrieben. Man guckt in gewisse Lebensläufe und auch in den einen oder anderen Abgrund rein. Aber wichtig ist immer, dass man die Unschuldsvermutung bis zum Gegenteil auch lebt. Ja, das ist mir ganz wichtig, das kommuniziere ich auch immer und das erlebe ich auch tatsächlich bei Gericht, dass diese gelebt wird. Und es macht auch was mit den Menschen vor allen Dingen. Ich habe einiges lernen dürfen in den letzten, ich habe jetzt mal überlegt, 7 Jahren bin ich jetzt als ehrenamtlicher Richter unterwegs. Seit 2017 habe ich angefangen, oder 18, da war die erste Periode, Wahlperiode. Aber ich habe auch viel gelernt fürs Leben und ich habe auch viel bisher erlebt, wie unser Rechtsstaat eigentlich funktioniert. Und er funktioniert tatsächlich, auch wenn das einige vielleicht manchmal nicht so wahrhaben wollen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Vorsitzenden Richter auch sehr dankbar sind, dass es Menschen gibt, die aus dem Volk kommen und entsprechend ihre Lebenserfahrungen, nicht nur die Akte dich anschauen, sondern dass eben das Leben da auch ein bisschen eine Rolle spielt und es ist ein demokratisches Mitbestimmungsrecht, was wir ja da auch haben und das ist gelebte Demokratie als ehrenamtlicher Richter, denn man darf, das wissen viele nicht, man kann einen Vorsitzenden Richter auch überstimmen, passiert sehr selten, aber es kann passieren, es gibt eine Zweidrittelmehrheit hinten im Richterzimmer, alles was da besprochen wird, bleibt aber auch im Richterzimmer, es wird auch nie in die Öffentlichkeit gelangen, aber es gibt ja auch mal Diskussionen und das ist auch gut so, dass man nicht hier mit einem Würfel irgendwo sitzt und irgendein Urteil auswürfelt, sondern dass man wirklich sich schaut, kann man demjenigen das nachweisen. Und das ist gut für jeden, der diesen Rechtsstaat lebt und das sollten wir auch uns bewahren und das ist eine Errungenschaft, die wir haben und da ist für mich auch sehr, sehr stolz, in diesem Rechtssystem mit im Namen des Volkes sprechen zu dürfen.
Ja, ich habe gerade so gedacht, als du davon erzählt hast, wie wäre das, wenn ich das machen würde? Ich denke, ich wäre da vielleicht anders, indem ich auf der Seite des Angeklagten bin, weil ich mit dem Mitleid habe. Aber das darf dann keine Rolle spielen oder das ist doch ein Problem.
Genau, man darf keine Befangenheit irgendwie in irgendeine Richtung haben. Mhm. Natürlich gibt es auch Schicksale, die einem leid tun können nur. Aber meine persönliche moralische Einstellung spielt bei so einer Gerichtsverhandlung keine Rolle, sondern
Man
muss das trennen und ich kann das auch gut trennen. Bin immer jemand, der dass ich erstmal sage, man muss erstmal das beweisen können, was dort angeklagt ist von der Staatsanwaltschaft. So. Und da gibt es eine Beweisaufnahme und die ist sehr wichtig und da muss man sich sehr, sehr konzentrieren bei dieser Beweisaufnahme. Ich schreibe immer sehr viel mit, sehr viele Informationen, die ich in dieser Beweisaufnahme mitbekomme, was die Zeugen so erzählen und berichten unter Gutachter, Sachverständige und so weiter. Und da gibt es natürlich auch Fragen von der Staatsanwaltschaft, von den Verteidigern gegebenenfalls, auch an die Zeugen. Und dieses Gesamtbild ist wichtig dann. Und dann beraten wir im Richterzimmer darüber, wie wir das so wahrgenommen haben, was natürlich vor Beweis auch vorliegen, was die Zeugen dann sagen, ob es da Widersprüche gibt mit den polizeilichen Aussagen, die aufgenommen worden sind, und wie der Zeuge sich jetzt verhalten hat. Auch das gibt es schon mal. Und ja, und dann muss man im Zweifel dann entsprechend das Urteil entsprechend, also erstmal zu der Frage kommen, ist derjenige schuldig oder ist er geringfügig schuldig oder ist so ein Teil nachweisbar? Und das ist nicht immer ganz einfach, weil sehr viele Umstände dafür auch entsprechend notwendig sind, wirklich jemand klar zu verurteilen, weil im Endeffekt ist es so, wenn wir jemanden verurteilen, wo man es entsprechend nicht nachweisen kann, dann ist das revisionsmäßig sehr schwierig und dann kann das wieder natürlich von der Verteidigung entsprechend auch angezweifelt werden. Deswegen sage ich mir immer, lehnen wir diese Unschuldsvermutung bis zum Schluss und dann machen wir unser Urteil und da können auch bestimmt Fehler passieren, das möchte ich gar nicht ausschließen, aber es wird mit Bedacht und mit großem Respekt im Hintergrund dann entsprechend dann im Richterzimmer dann eben ja, besiegelt, das Urteil. Ein Freispruch oder eben dann eine Bestrafe.
Ist das denn nicht so, dass man dann etwas mit nach Hause nimmt, was man erlebt hat in so einer Verhandlung, wo man denkt, ach, war das richtig oder habe ich da richtig reagiert? Zweifelt man da mal an sich selbst? Wie war das für dich?
Zweifel, also ich habe gesagt, wenn ich Zweifel habe, dann im Zweifel für den Angeklagten. Das ist einfach so. Das äußere ich dann auch entsprechend dann in der Beratung hinten. Ich habe keinen Fall, wo ich sage, da hätten wir anders entscheiden müssen oder da war eine Entscheidung, die ich nicht mittragen konnte. Sowas soll es auch geben, dass man vielleicht Entscheidungen nicht mittragen kann, wenn man überstimmt wird, weil auch ein Schöffe, also ein Mitschöffe oder eine Mitschöffin kann und ein Vorsitzender Richter können einen anderen Schöffen überstimmen. Das ist aber in meiner Zeit, glaube ich, nicht einmal passiert. Und man muss aber trotzdem eine gewisse Distanz wahren. Schon bei dem Fall, wenn man dort die Beweisaufnahme schließt, aber auch wenn denn die Anklageschrift vorgelesen wird, dass das keine Emotionen, in welcher Form auch immer, mir ja vorgeworfen werden können, weil ich möchte ja nicht jemand sein, der den Anschein erweckt, ich habe eine Vormeinung. Ne? Also das soll es ja nicht sein und das ist auch wichtig so, denn ganz ehrlich, ich bin unbefangen und ich habe auch keine, und wenn ich befangen bin, weil da jemand sitzt, den ich kenne, dann muss ich das im Vorfeld dem Vorsitzenden Richter auch sagen und mitteilen. Denn wir als Schöffen wissen natürlich nicht, was vorher von Fall drankommt und wir wissen auch nicht, wer kommt als Angeklagter oder als Angeklagte, sondern wir kriegen diese Einweisung erst genau unmittelbar vor der Verhandlung im Richterzimmer mitgeteilt, wo wir eben grob die Umstände kennen, wer ist angeklagt, warum ist er angeklagt. Und wenn ich dann mitbekomme, da ist jemand aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis, dann muss ich das entsprechend mitteilen und dann bin ich befangen und dann wird eben ein neuer Schöffe eingesetzt, ein Hilfsschöffe, der dann angerufen wird. Ja. Das kann schon passieren natürlich, wenn man das nicht weiß, wer da sitzt. Ich habe es natürlich noch nicht gehabt, Gott sei Dank, aber und ich darf eben auch keinen Anschein erwecken, dass ich befangen bin in der ganzen Sitzung. Und das ist auch wichtig, dass man neutral und vor allen Dingen auch ohne eine Vormeinung in diese Verhandlung geht.
Gut, das lassen wir erstmal so stehen. Und gleich kommen wir dann in der nächsten Gesprächsrunde zu einem ja, ganz besonderen Ehrenamt, und zwar die Ortsgespräche nach dieser Musik. Ja, heute Abend ist mein Studiogast Dominik Pinsdorf, Bornheimer Ortsvorsteher, und natürlich vieles andere. Wir haben ja schon über einiges vorhin gesprochen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Gebiet, was du seit ein paar Jährchen machst. Das Ortsgespräch. Das ist ja etwas, was hier schon die Runde gemacht hat in Bornheim. Ist bekannt geworden, wird auch in der Presse gut dargestellt. Du lädst regelmäßig Prominente ein, Politiker, Medienschaffende oder andere Menschen, die für dich interessant erscheinen oder auch für die Gäste, die dazukommen sollen, also die Bürger sollen dann dazukommen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung und das ist dann doch manchmal, glaube ich, ein richtiges Highlight, wenn du da hochkarätige Leute nach Bornheim lockst. Und manchmal, das können wir nachher vielleicht auch noch erzählen, ja,
auch hierher.
Auch hierher zu uns ins Studio haben wir dann auch schon mal dann parallel diese Menschen hier als Gast gehabt und du hast es dann mit begleitet im Studio, hier das Gespräch. Naja, gut, aber jetzt erzähl erst mal über deine Ortsgespräche in Bornheim.
Ja, also das Bornheimer Ortsgespräch ist ein Talkformat, wo ich die Menschen mit einem bekannten Gast in Verbindung bringen möchte. Das heißt ja Bornheimer Ortsgespräch, miteinander im Dialog, weil ich denke, wir müssen viel mehr wieder miteinander sprechen, anstatt übereinander sprechen. Und deswegen habe ich überlegt, wie können wir diese Menschen wieder ins Gespräch bekommen, vielleicht auch mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, aber auch mit Menschen, die Verantwortung haben in Medien, in Wissenschaft, was auch immer. Und dann habe ich vor über 4 Jahren diese Idee entwickelt, vor 3 Jahren das erste Gespräch. Ich weiß noch, mein erster Gast war Karl-Josef Laumann als Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Es ist immer wichtig gewesen mir, dass aber auch der Bürgermeister, zur damaligen Zeit Christoph Becker, jetzt Christian Mandt, auch die Schirmherrschaft übernimmt, damit dieses Format entsprechend auch eine Unterstützung erfährt in der Stadtgesellschaft. Und da bin ich auch der Stadt Bornheim sehr dankbar, dass sie mir Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und auch vor allen Dingen, dass der Bürgermeister auch dahinter steht. Ja, insgesamt sind es jetzt 37 Ortsgespräche gewesen, davon noch 3, die habe ich jetzt nicht in der Aufzählung, 3 Sondergespräche mit der zur Kommunalwahl, zur Stichwahl und das war mir wichtig gewesen, dass wir auch da die Menschen zusammenbekommen und da sich ein Meinungsbild machen können, was auch in meinen, ich sage immer, dass es eine der anstrengendsten Gespräche war, weil man sich auch sehr, sehr tiefgründig und noch weiter mit Themen auseinandersetzen muss als Moderator, du kennst das ja auch, sich auf einen Gast vorbereiten, aber es läuft bei den ganzen Ortsgesprächen immer so, dass ich mich, das glauben ja viele Menschen gar nicht, aber es ist einfach so, weil ich immer die Frage stelle, wann bereiten sie sich auf diesen Gast vor? Ich mache immer die Moderationskarten eine Nacht vorher. Fertig. Liegt einfach daran, dass ich so ein bisschen glaube, dass wenn ich das so 2 Wochen vorher schon vorbereite, ich nicht auf dem aktuellen Stand bin, wenn man Politiker einlädt, die gerade in der Regierung sind und es nicht so authentisch wirkt da tatsächlich. Also Moderationskarten schreibt der Pinstorf meistens immer so gegen 23.30 Uhr bis Mitternacht, 1 Uhr. Manchmal auch am Tag selber noch, wenn mir was einfällt. Vorher Arbeit, am Frühstückstisch nochmal ganz schnell nochmal ein paar Themen aufschreiben, die mir eingefallen sind. Aber Wochen zuvor schaue ich mir schon einige Videos an, Nachrichtenbeiträge, lese mir ganz viel Literatur auch durch, um bestmöglich diesen Gast auch vorstellen zu können. Das ist mir nämlich wichtig, dass wir den Gast auch vorstellen und dass der Gast die Möglichkeit hat, auch zu erzählen, warum er jetzt in der CDU, FDP, SPD ist und vor allen Dingen auch seine Motive, warum er in der Öffentlichkeit so steht, wie er dann steht. Und das, glaube ich, ist das Authentische. Und wichtig ist bei diesem Ortsgespräch, dass die Menschen, also die Bürgerinnen und Bürger, auch ihre Fragen stellen können. Ne, das ist ja miteinander im Dialog. Und das Gespräch geht immer 1 Stunde lang ungefähr. Und 1,5 bis 3/4 Stunde haben die Gäste dann, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Möglichkeit, ihre Fragen, ihre Impulse, ihre Wünsche zu formulieren und dann mit dem Gast auch zu diskutieren. Und das, finde ich, zeichnet dieses Format aus. Die Gäste lernen diesen Menschen persönlich kennen. Auch die Einstellung zu einigen Themen, die wir derzeit haben, die wichtig sein könnten vielleicht auch. Ja, und dann kommen die Gäste dran und dann ist so 1,5 Stunden relativ schnell beendet. Und was mir auch sehr wichtig ist, dass die Gäste sich dann ins Gästebuch eintragen. So als Nachlass auch für die Stadt Bornheim, wer schon alles hier war. So wie es auch hier im Studio Merten gelebt wird, in alter Tradition, dass man sich ins Gästebuch einträgt. So mache ich das eben auch mit dem Bornheimer Ortsgespräch. Warum mache ich das? Weil ich denke, dass wir miteinander mehr sprechen müssen. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja jahrelang vorher im Stadtjugendring Vorsitzender war und auch Talkformate ins Leben gerufen habe mit Jugend trifft auf Politik, wo ich ja junge Menschen in einem etwas größeren Podium auf die Agenda geholt habe. Und das hat mich einfach inspiriert und als Ortsvorsteher habe ich überlegt, wie kann ich dann zusätzlich die Menschen ins Gespräch bekommen und deswegen dieses Bornheimer Ortsgespräch. Das ist so die Vorgeschichte, warum ich das gerne mache. Das Bornheimer Ortsgespräch hat, wie gesagt, sehr viele Gäste gehabt aus verschiedensten Richtungen, politischen Richtungen, aber auch aus verschiedensten Herkünften. Am Anfang hätte man sich eben nie vorstellen können, dass das so erfolgreich wird. Ich sage das mit Demut, mit Erfolg, weil das eine ist, dass der Gast kommt, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen ja auch kommen.
Ja, und die sind gekommen.
Und die kommen auch. Und sogar nicht zu wenig. Also der Durchschnitt ist zwischen 60 und das Höchste war mal 330 Leute.
Oh ja.
Bei der Kommunalwahl, das waren 330 Leute, die dort in der Europaschule waren, in der Aula. Mhm. Aber auch ein Herbert Reul, der schon zweimal da war als Innenminister, jetzt vor Weihnachten sogar noch, zwei Tage vor Heiligabend, mit 280 Leuten, Sven Plöger 150 Leute, also wirklich Veranstaltungen, die gut besucht waren. Natürlich weiß ich auch, dass die wegen dem Gast kommen auch, das ist mir auch bewusst, aber es ist das Schöne eben auch, dass sie eben entsprechend dann auch das Interesse haben, an einem Wochentag, einem Mittwochabend um, weiß ich nicht, 19 Uhr, 18.30 Uhr, sich entsprechend die Zeit nehmen. Das sehe ich als Moderator als gar nicht selbstverständlich an, dass die Menschen sich die Zeit nehmen, sich in der heutigen Zeit ein Talkformat anzuschauen, in live und in Farbe. Ne? Mhm. Kein Podcast oder, ne? Sondern wirklich sich die Zeit nehmen.
Ja, und dann auch selbst mitfragen.
Und mitfragen, können. Diskutieren und auch vielleicht auch unangenehme Fragen stellen. Das zeichnet unser demokratisches Miteinander ja auch aus. Und das, glaube ich, ist gut. Und ganz wichtig ist auch, bei uns kann man auch aussprechen lassen, die Politikerinnen und Politiker, die kommen. Und vor allen Dingen auch mit Respekt gegenüber.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist ein wichtiger Faktor, der dir auch ganz wichtig ist.
Ja, genau, also dass wir da keinen vorführen. Ne? Dafür gibt es andere Formate im TV, die das entsprechend anders handhaben. Und deswegen haben wir da schon viele tolle Gäste gehabt. Ich kann gar nicht sagen, ich kann sagen, wen ich mir mal wünsche noch, ja, aber alle Gäste hatten irgendwie mich inspiriert. Und Bornheimer Ortsgespräch haben mich auch, und da kommen wir ja vielleicht später noch zu, als ich meine Depression hatte, hat mich tatsächlich auch am Leben erhalten, denn es waren immer diese Momente, wo ich einfach mal abschalten konnte von den Gedanken, die einen so negativ beeinflussen. Aber wie gesagt, wir haben tolle Gäste gehabt und ich freue mich immer wieder, dass dann auch die Gäste zusagen. Die Recherche und das Aktivieren, das Telefonieren mit den Büros ist eben so die anstrengendste Zeit tatsächlich für diese Ortsgespräche. Aber wenn dann einmal die Zusage da ist, dann, ja, ein Selbstläufer ist es nicht, aber es ist dann eben schon, gibt immer gleiche Abläufe dieses Talk-Formates. Ne? Ich fange mal locker an mit Entweder-Oder-Fragen, um das ein bisschen aufzulockern, dass die Gäste auch merken, das ist auch einfach nur ein Mensch, auch mit Humor, mit Sorgen, mit Wünschen, Möten, was auch immer. Und dann gehe ich anhand der Biografie ein bisschen an und stelle ein paar Fragen. Warum ist er Politiker geworden? Wollte er immer schon Politiker werden? Wollte er vielleicht Lokführer werden, so wie ich es geworden bin? Also immer so ein bisschen zu verstehen, warum hat ein Mensch sich diesen Weg so eingeschlagen? Warum ist er in die CDU eingetreten? Warum nicht in die SPD? Und wie haben die Eltern das gesehen? War das Eltern ein sehr politisches Elternhaus? Also ich versuche ein bisschen zu fragen, wie so der Werdegang gegangen ist. Und das, ich bin immer wieder überrascht, wie so Lebensläufe dann doch tatsächlich waren. Und ich bin einfach interessiert an dem Menschen, der vor mir sitzt.
Mhm. Gut, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter nur alleine darüber sprechen. Aber ich glaube, wir machen kurz mal ein paar Takte Musik und dann sprechen wir über einige auch ernste Sachen, die dich sehr bewegen. Und ja, bis dahin, bis gleich. Ja, Dominik, du hast ja vor 3 Jahren den Bundesverdienstorden bekommen, sogar vom Bundespräsidenten. Das war doch was ganz Besonderes. War das eine Überraschung für dich? Oder hast du es geahnt? Hast du da was Leuten gehört?
Nein, überhaupt nicht. Und ich weiß bis heute nicht, wer mich vorgeschlagen hat. Das ärgert mich ein bisschen, weil es darf mir keiner sagen. Das Bundespräsidialamt habe ich angerufen und habe gefragt, wer hat mich denn damals vorgeschlagen? Es kann mir, darf man mir nicht sagen. Ich weiß nur, dass mich jemand vorgeschlagen hat und dass dieser Prozess 3 Jahre wohl gedauert hat. Also man muss mich 2019, 20 anscheinend vorgeschlagen haben. Das wurde mir offenbart. Aber wer, wie, was auch immer, das weiß ich bis zum heutigen Tag. Also an diesen Menschen Dankeschön. Ich fühle mich geehrt. Vielleicht offenbart er sich ja mal irgendwann mal. Ich erinnere mich noch daran, dass ich meinen Briefkasten aufgemacht habe im November 2023. Es war Mitte November gewesen und ich gerade von der Arbeit gekommen bin und ich meinen Briefkasten und habe gesehen, dass ich einen Brief bekommen habe vom Bundespräsidenten. Und ich habe mir so gedacht, naja gut, der Bundespräsident, ich habe vor Jahre zuvor schon mal dem Bundespräsidialamt mal Impulse geschrieben, wie ich Demokratie so sehe, wie man junge Menschen engagieren kann für demokratische Konzepte und so weiter. Und dachte ich mir, vielleicht ist das mal irgendwann mal so ein verspäteter Antwortbrief darauf. Nee, war es nicht gewesen. Ich musste mich erstmal setzen und habe gelesen, dass der Bundespräsident mich einlädt nach Berlin, in Schloss Bellevue, weil er mir den Bundesverdienstorden einen Tag vor diesem Tag des Ehrenamtes übergeben möchte in Berlin. Ich muss sagen, ich musste mich hinsetzen und habe irgendwie, irgendwie sind mir die Tränen gekommen. Ich wusste gar nicht mehr, ob ich das Freudentränen waren oder ob ich einfach geschockt war. Denn ich war zu diesem damaligen Zeitpunkt gerade 30 Jahre alt geworden und es gibt so viele Menschen, die tolle Sachen machen im Ehrenamt und die das wahrscheinlich genauso verdient hätten, so wie ich es vielleicht jetzt verdient habe. Und ich habe dann da angerufen und habe gefragt, ob es jetzt ein Scherz ist. Und dann sagte die Mitarbeiterin dort in diesem Bundespräsidialamt, nein, Herr Pinsdorf, das ist kein Scherz. Bitte geben Sie uns ein Feedback bis übernächste Woche, wen Sie denn mitnehmen wollen. Ja, habe ich gesagt, okay, gut, dann muss ich erstmal Urlaub beantragen beim Arbeitgeber. Das habe ich auch dann gemacht zuerst. Und ja, dann bin ich nach Berlin gefahren mit meiner Mutter, mit meiner besten Freundin und meiner damaligen Partnerin. Und ja, dann haben wir eben mal gesehen, wie das so abläuft da in Berlin. Vor uns war gerade, glaube ich, der brasilianische Präsident noch drin gewesen. Und als wir gerade kamen, sind die gerade alle abgezogen und wir sind dann reingebeten worden. Und natürlich dieses Schloss Bellevue kennenzulernen, aber auch diese Abläufe mit dem Protokoll und aber auch der ganze Medienrummel. Und das hat mich so tatsächlich ein bisschen nicht überfordert, aber ich war überrascht, wie sehr dieses Medieninteresse war, denn ich war zu diesem Zeitpunkt der Einzige aus NRW. Und das hat der Bundespräsident auch festgestellt, als er dann nach der Laudatio die Tagesschausprecherin Susanne Daubner gehalten hat. Allein das hat mich schon, immer noch Gänsehaut darum, dass diese, von der Frau, von der ich sehr viel halte und die ich sehr sympathisch finde und die ich auch sehr schätze, dass dieser Mensch so die Laudatio für mich hält dann eben, ne, als Ordensträger, zukünftiger Ordensträger noch zu diesem Zeitpunkt. Und man weiß ja nicht, wann man dran ist. Man hat zwar seine Sitze und man vernetzt sich auch vor Ort mit anderen Preisträgern oder mit Ordensträgern, die da ausgezeichnet werden. Aber wenn dann eben, gibt es einen Videoausschnitt auch von, wie denn der Bundespräsident dann entsprechend dann, oder wie dann eben entsprechend dann Susanne Daubner meinen Namen erwähnt und dann alles vorliest, was ich so gemacht habe. Und dann ich nach vorne gebeten werde. Und dann stehe ich dann vor dem Bundespräsidenten, den ich sonst aus dem Fernsehen kenne, den ich zwar schon mal 2016 schon mal getroffen habe im Schloss Bellevue bei einer Bürgerveranstaltung, wo ich eingeladen war. Ja, und dann auch sich auszutauschen, ne, weil er auch aus NRW kommt ursprünglich und auch er mich fragte, woher ich aus NRW kam und ich dann sagte Bornheim und er sagte, oh, Bornheim kenne ich. Es liegt ja am Amtssitz bei Bonn auch und ja, da ist man natürlich geflecht. Also es war eine schöne Zeit und es war, was ich auch lange nicht realisiert habe tatsächlich und ich bis zum heutigen Tag, glaube ich, auch immer noch als nicht selbstverständlich erachte und mich weiter angespornt hat, auch weiterzumachen, sich ehrenamtlich für die Demokratie einzusetzen, für unsere Gesellschaft. Man muss aber sagen auch, man kann sich auf sowas nicht vorbereiten und ich weiß auch, dass es für mich ein Privileg war, dass ich diesen Orden vom Bundespräsidenten hautnah persönlich bekommen habe, dass auch eine hohe Wertschätzung für das Ehrenamt entsprechend auch mir entgegengebracht worden ist.
Ja, ich denke, das ist schon ganz wichtig, dass du das dann auch so erlebt hast, weil du lebst ja diese Wertschätzung ja auch mit anderen Menschen und dann auch im Gespräch, zum Beispiel in deinen Ortsgesprächen mit den Gästen, die du hast. Und du lebst das auch im Alltag. Ich kenne dich gut, wir kennen uns seit vielen Jahren. Und wir haben uns öfters hier im Studio schon getroffen, dann für gemeinsame Sendungen. Und das ist auch schön, dass du mit deinen, glaube ich, 32 Jahren als junger Mensch dieses Thema wichtig ist. Wertschätzung, Respekt voreinander, miteinander, guter Umgang und so weiter, dass das ja eine ganz, so wie ein roter Faden durch dein Leben geht und die Demokratie stärken, ja, das ist dann eben auch ein wichtiger Aspekt, der damit zusammenhängt.
Ne? Man ist ja immer, jeder ist ja geprägt von irgendetwas im Leben und ich habe das, glaube ich, schon mal auch hier in der Sendung gesagt, dass ich in einer freien Gesellschaft leben darf, so wie ich jetzt es derzeit tue, ist in meiner Familienbiografie nicht so selbstverständlich. Meine Großmutter, meine Mutter sind beide in der ehemaligen DDR aufgewachsen, groß geworden. Und meine Mutter und meine Oma durften 1990 das erste Mal frei wählen. Hm. Und für jemanden, der 1993 geboren ist, also 3 Jahre danach, in einem wiedervereinigten Deutschland, zwar in einem neuen Bundesland, in Sachsen-Anhalt, wo ich auch noch immer noch Beziehungen zu habe und regelmäßig da bin und zu Gast bin, heißt es für mich, ist es nicht selbstverständlich, dass wir diese Demokratie haben. Und dafür muss man sich einsetzen. Und meine Mutter vor allen Dingen hat mir immer beigebracht, du musst dich dafür einsetzen, denn das, was du tust, machst du für dich selber, aber auch für die Gesellschaft. Also damit möchte ich ausdrücken, alles, was ich tue, was ich entscheide, was ich für mich als mündiger Bürger tue, das tue ich nicht für ein System, sondern das tue ich dafür, dass wir hier in Freiheit leben können. Und ich glaube, das müssen wir uns wieder vergegenwärtigen in diesen schwierigen Situationen, politischen Welt, geopolitischen Themen, die wir uns gerade so wiederfinden, vielleicht auch in den Nachrichtenlage, dass wir wieder viel mehr das schätzen müssen, dass wir in einem so freien Staat leben dürfen, wo ich meine Meinung äußern darf, respektvoll, ohne beleidigend zu sein und dass der Gegenüber es akzeptieren muss. Ich glaube, da müssen wir wieder viel mehr unseren Fokus drauf bekommen, wenn man uns die Vergangenheit anschaut. Und das ist so das lotst mich so durchs Leben tatsächlich auch im Umgang miteinander. Auch deshalb dem geschuldet, dass der rote Faden, den du gerade beschrieben hast, auch in meinem Leben, vor allen Dingen als ich noch Kind war, ich auch nicht immer so die rosigsten Zeiten hatte, als Trennungskind und so weiter und so fort, aber eben trotzdem ich immer einen Wertekompass mit auf den Weg bekommen habe von meiner Mutter und diesen Wertekompass ich auch leben möchte und ein Vorbild sein möchte für junge Menschen vor allen Dingen.
Ja, ich glaube, das müssen wir erstmal so ein bisschen in uns sacken lassen. Weil das war sehr viel, was du erzählt hast und was dir wichtig ist, könnte so ja Motivation sein für andere Menschen, auch für junge Menschen, aber nicht nur für junge Menschen, einfach mal drüber nachzudenken, was es heißt, respektvoll miteinander umzugehen und die Demokratie zu unterstützen, die sehr wichtig ist, um so zu leben, wie wir jetzt leben. Und das ist mir auch wichtig, dir mit auf den Weg zu geben und unseren Hörerinnen und Hörern auch. Dominik, ein Thema, was wir kurz angerissen hatten, Depression. Das war ein Thema für dich, aber ein Problem und ein Riesenproblem.
Ich bin ja mit in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe 2023 mitbekommen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich konnte es aber nicht richtig fassen. Zur damaligen Zeit war ich gerade in einer Kennenlernphase mit meiner damaligen Partnerin gewesen oder dann Partnerin. Leider sind wir nicht mehr zusammen, aber wir haben entsprechend dort uns kennengelernt. Aber ich habe dann gemerkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich bin dann im Spätherbst 23 dann habe ich entsprechend gesagt, es muss was passieren, weil ich möchte verstehen, was mit mir los ist. Ich konnte es nicht so richtig fassen. Ich habe es nicht mehr geschafft, aus dem Bett zu kommen. Ich konnte meine Wohnung nicht mehr sauber halten. Ich habe gemerkt, wie es einfach ist, so ein bisschen ja, schwergängig, wie so ein Bleifuß am Fuß zu haben und konnte mich auch nicht mehr so richtig motivieren für Sachen, die mir sonst Spaß gemacht haben. Und dann habe ich gemerkt, nach dem Bundesverdienstorden bin ich 2-3 Tage später zu Hause gewesen und Silvester, weiß ich noch, da war ich in Hamburg bei meiner besten Freundin, bin ich in so ein richtiges Loch gefallen. Ja, und dann habe ich einen Platz gesucht bei der Psychotherapie und habe Gott sei Dank, also ich kann immer sagen, Glück gehabt. Viele Menschen warten wochenlang auf einen Platz. Ich habe Glück gehabt, dass irgendjemand abgesagt hat. Und mein erster Anruf war nicht so erfolgreich. Der zweite Anruf bei einem Arzt in Bornheim war erfolgreich. Und da war ich dann, ja, kann man jetzt sagen, 2,5 Jahre in Therapie. Eine Woche Gruppentherapie, eine Woche Einzeltherapie. Ich war in der Klinik gewesen für 6 Wochen lang in Passau, in einer Reha-Klinik. Und ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich das alles nicht gemacht hätte. Aber ich habe einiges Handwerkzeug mitbekommen. Und vor allen Dingen möchte ich anderen Menschen Mut machen. Ihr seid nicht alleine. Und man sollte keine Scham davor haben, damit in die Öffentlichkeit zu gehen oder dafür zu stehen. Es ist keine Schwäche, wenn man Depressionen hat oder wenn man Stimmungen hat, die einen ja runterziehen. Und es ist auch eine sehr, ja, man kann sagen, eigentlich auch eine lebensbedrohliche Krankheit, denn wenn man sich nicht hilft, weiß man nicht entsprechend, wie man darauf reagiert auch. Und ich habe mir diese Hilfe gesucht, proaktiv, und habe diese Hilfe bekommen. Dankenderweise bin ich auch sehr dankbar, bin auch jetzt seit 3 Wochen jetzt aus der Therapie heraus, also Austherapie nennt man das auf Neudeutsch oder auf Medizinsdeutsch, und hoffe, dass ich nie wieder in so eine Situation komme, denn ich jetzt auch gelernt habe, eben mit gewissen Dingen umzugehen, verarbeitet auch aus der Kindheit, ne, man ist ja geprägt aus der Kindheit auch, mit Verlustängsten, wie es bei mir der Fall war, Vater geht fremd, sucht sich eine neue Partnerin und so weiter, das sind alle Sachen, die mich als 6-Jähriger natürlich geprägt haben. Und vor allen Dingen ist es mir wichtig, nach draußen zu sagen, holt euch Hilfe. Ihr seid nicht alleine, und vor allen Dingen, wenn es Menschen gibt, die Redebedarf haben und einsam sind vielleicht auch dadurch, weil auch Einsamkeit kann auch ein Teil einer Depression sein, ruft die Nummer an, die euch hilft. Es gibt da eine wichtige Nummer, die man auch wählen kann. Die Deutsche Depressionshilfe hat Angebote. Also man kann auf jeden Fall Hilfe bekommen, und es gibt immer einen Ausweg, aus dieser Krankheit zu kommen, und zwar dieser Ausweg, dass man sich ärztliche Hilfe holt oder eben fachliche Hilfe holt. Es ist aber nicht, und dieser Prozess in der ganzen Zeit war nicht immer einfach gewesen, auch für mich. Ich habe auch manchmal an mir selber gezweifelt, liegt es an mir, bin ich vielleicht doch verrückt irgendwie, aber man muss ihm dann auch gewisse Sachen dann zulassen, und man muss sich öffnen, und ich habe einen guten Therapeuten gehabt, der sich mit mir damit beschäftigt hat, und wie gesagt, sehr intensiv, einmal wöchentlich, auch in der Gruppe dann eben darüber zu sprechen, was auch andere für Themen haben und wie man davon schauen kann, wie wir wieder positive auch gewiss in die Zukunft schauen. Und es ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt Menschen, die vielleicht eher dazu neigen als andere, aber ich glaube, es kann erstmal grundsätzlich jeden treffen und vor allen Dingen auch Verständnis haben im Umfeld, wenn man erschöpft ist und nicht kann. Und ich weiß noch, dass mal jemand mir einen Ratschlag gegeben hat, stell dich mal nicht so an. Ja, das hilft auf gar keinen Fall, ne? Das muss man sagen. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich zu 95% genesen bin und ich vor allen Dingen jetzt auch weiß, gewisse Handwerkzeuge an die Hand zu bekommen, dass ich nicht nochmal in so ein schwarzes, tiefes Loch falle und Gedanken habe, die man vielleicht nicht haben sollte.
Ich danke dir ganz herzlich, lieber Dominik, für den Besuch hier bei mir im Studio Merten, und wünsche dir viel Freude bei deinen weiteren Aktivitäten, bei deinen Ehrenamter, und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal wieder.
Ja, ich freue mich ganz herzlich und wünsche allen Hörerinnen und Hörern weiter viel Erfolg bei Radio Bonn an Sieg, bei dem Programm. Dankeschön.
Ja, das war Dominik Pinsdorf, Ortsvorsteher von Bornheim, und mit seinen vielen weiteren Ehrenämtern. Wir kommen jetzt auch zum Schluss. Ich sage damit auch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser und bis dann. Tschüss.
Wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren möchten, ja, dann schauen Sie doch einfach mal in unsere Homepage rein. studiomerten.de. Dort können Sie dann gerne alles in Ruhe noch einmal nachlesen oder auch in unserer Mediathek nachhören. Und das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten. Das Studiogespräch führte Otto Ganser, und ich habe Sie heute durch diese Sendung begleitet. Mein Name ist Dietmar Ballner. In der nächsten Sendung in 2 Wochen, ja, dann ist der Mertener Ortsvorsteher Bruno Dembowski bei uns zu Gast. Wir wünschen Ihnen nur noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg und sagen Tschüss, bis in 14 Tagen. Ja, und danke fürs Zuhören und für Ihre Zeit.
Unsere Studiomärkten-Hotline
022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de.
Und im Internet studiomerten.de.